Herzlich willkommen zu meiner neuen Predigtserie Menschen nach dem Herzen Gottes. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mit einem Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott der Liebe bist, der uns Menschen begegnet als Menschen und wir von den Geschichten der Bibel vieles lernen dürfen für uns selber und wie wir auch anderen begegnen können. So sei du jetzt bei uns und gib uns Weisheit und deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Es gibt in der Bibel viele Menschen und Beschreibungen und Geschichten und gerade ihre Lebensgeschichten, da können wir so viel lernen daraus. Sind für mich sehr wichtig geworden. Und ich habe für diese Serie jetzt drei Menschen herausgenommen nach dem Herzen Gottes. Es ist auf der einen Seite Hiob, auf der anderen Seite David und zum dritten Henoch. Und ich denke, gerade diese drei, und ich möchte sie in eine bewusste Reihenfolge setzen, verkündigen uns eine ganz besondere Botschaft, nämlich die Botschaft für unsere Zeit heute. Die Botschaft, die letzte Botschaft, der letzte Aufruf Gottes an die Welt. Die Bibel nennt es die dreifache Engelsbotschaft. Es ist ja so, dass wir oft aufgerufen werden, als Christen diese letzte Botschaft der Welt zu bringen. Und viele können gar nichts anfangen damit. Viele wissen gar nicht, wie kann ich das am besten weitergeben, so dass es der andere auch versteht. Und so möchte ich anhand dieser drei Menschen nach dem Herzen Gottes uns eine kleine Anleitung geben, wie wir uns selber diese Botschaft verkündigen können und auch es anderen weitergeben können, damit sie auch etwas haben davon. Ich möchte festhalten, dass ich an die historische Auslegung der siebenten Tagsadventisten in Bezug auf die dreifache Engelsbotschaft festhalte, möchte aber jetzt in dieser Serie diese Botschaft der drei Engel ein bisschen evangelistisch auslegen. Es ist nämlich so, dass ich den Menschen des heutigen 21. Jahrhunderts erreichen kann. Denn ich bin davon überzeugt, dass diese Botschaft die Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben ist. Und das sagt uns der Römerbrief ganz deutlich. Wenn wir die Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben wirklich verstanden haben, dann ist das eine Kraft Gottes. Paulus sagt es im Römerbrief in Kapitel 1. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und da steht wörtlich Dynamit, Dynamis. Und diese Kraft Gottes macht selig alle Menschen, diese Kraft Gottes macht selig Griechen und Juden. Und letztlich zeigt sich darin, dass diese Gerechtigkeit offenbart wird, die kommt aus Glauben, in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Drei Aspekte sind es, die der Glaube ausmacht. Aus Glauben, in Glauben und seines Glaubens leben. Und ich bin davon überzeugt, dass das Thema der drei Engelbotschaft ist. Der erste Engel verkündigt die Botschaft aus dem Glauben heraus. Was muss ich glauben? Der zweite Engel verkündigt die Botschaft im Glauben. Und die dritte Botschaft ist dann die Praxis, das Leben, das gelebte Evangelium, der Gehorsam. So hat also der Glaube drei wichtige Aspekte. Glauben heißt erstens für wahr halten. Aber das genügt noch nicht. Ich muss auch zweitens vertrauen, das heißt auch glauben, mich hingeben und zwar mit ganzem Herzen wollen. Und das ist auch noch zu wenig. Wenn ich für wahr halte und vertraue, braucht es noch den dritten Aspekt des Glaubens, den viele vergessen, nämlich den Gehorsam. Ich muss das auch tun, was der liebe Gott sagt. Und so haben wir hier die drei Themen, die wir miteinander besprechen wollen. Heute den ersten Bereich des Evangeliums, nämlich den Bereich Ausglauben, nämlich am Beispiel von Hiob. Er lebte aus dem Glauben heraus, er lebte fromm und gottesfürchtig. Dann besprechen wir den David, der im Glauben lebte und Glaubenssiege errungen hatte. Und dann kommt der dritte Teil der Botschaft durch Henoch, der mit Gott wandelte und seinen Glauben auslebte. Bleiben wir zuerst einmal bei der Botschaft Nummer 1 und ihr findet die in Offenbarung Kapitel 14, Vers 7. Diese Botschaft des ersten Engels ist so wichtig, damit ich verstehe, wenn ich mit Menschen rede, wo beginne ich denn damit? Schau, im Kapitel 14, Vers 7 heißt es, und diese erste Botschaft hat vier Teile. Erstens, fürchtet Gott. Zweitens, gebet ihm die Ehre. Drittens, die Stunde des Gerichtes ist gekommen. Und viertens, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasser und die Wasserbrunnen. Das heißt also, betet den Schöpfer an. Gut. Und nun möchte ich das am Beispiel von Hiob deutlich machen, wie wir Menschen dort ansprechen können, wo eigentlich Gott sie ansprechen möchte. Wir beginnen nicht mit irgendeinem Thema, sondern wir beginnen mit dem Thema fürchte Gott. Hiob, Kapitel 1, Vers 1, er war ein Mann, der gottesfürchtig war. Hiob, Kapitel 1, da heißt es im Vers 1, dass er, wie heißt es hier deutlich, fromm war und gottesfürchtig. Hiob, Kapitel 1, Vers 1, Hiob war ein Mann aus dem Lande Us. Er war fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig und mied das Böse. Hier wird also deutlich, dass Hiob ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. Und ich nehme einige Texte aus seinem Buch Hiob heraus, weil sie uns zeigen, dass Gottesfurcht zum Beispiel, Hiob Kapitel 28 und hier Vers 28, der Anfang der Weisheit ist. Siehe, sagt Hiob, die Furcht des Herrn ist Weisheit und meiden das Böse ist Einsicht. Er lehrt uns also, Gottesfurcht, was heißt das? Das heißt, das ist der Beginn der Weisheit. Wenn ich also Menschen zur Weisheit führen möchte, dann muss ich da anfangen. Fürchte Gott, nimm Gott ernst. Es geht also nicht darum, Angst zu haben vor Gott, sondern es geht darum, was hat Hiob gesagt? Er ist gottesfürchtig und mied das Böse. Gottesfurcht bedeutet also, Gott ernst zu nehmen und das Böse zu meiden. Es geht also darum, Gott zu erleben. Als einen lebendigen, als einen richtig effektiven Gott, der wirklich hilft und nicht einfach nur von Götzen reden, die heute nur nicht helfen und tote Materie sind, wie Statuen und so weiter. Wenn du also mit Menschen über das Evangelium sprechen möchtest, dann beginn mit dem Thema Gott. Weißt du, dass es einen Gott gibt? Leg ein Zeugnis ab von deiner Erfahrung mit Gott, dass du einen lebendigen Gott kennengelernt hast, einen Gott, der liebt, der hört, der sieht, der existiert. Du wirst mit vielen Menschen zusammenkommen, die sagen, Gott ist tot. Es gibt keinen Gott. Sie nennen sich Atheisten. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, sind sie nicht Atheisten, sondern Antitheisten. Es gibt da zwei wertvolle Filme, die haben den Titel Gott ist, in Klammern, nicht tot. Und da ging es um einen Lehrer, der Philosophie lehrte und sagte, Gott ist tot. Und man hat dann herausgefunden, dass dieser Lehrer eigentlich kein Atheist ist, sondern er war enttäuscht von Gott. Als Kind hat er Gott nicht verstanden, weil Gott ihm die Mutter weggenommen hat. Und er hat gesagt, ich hasse Gott und es gibt ihn nicht. Also sind die Menschen enttäuscht von Gott. Sie haben ein falsches Bild von Gott bekommen und jetzt hat es nicht funktioniert, also gibt es ihn nicht. Wo ist denn Gott angesichts dieses vielen Leides in dieser Welt, angesichts der Krankheiten, der Pandemien, der Kriege? Viele Menschen wirst du treffen, die mit dieser Frage leben. Sie sind Kinder ohne Vater. Sie haben Gott nicht als Vater kennengelernt. Man nennt diese Kinder ohne Vater Schlüsselkinder. Schlüsselkinder sind Kinder, die haben zwar einen Vater, aber der ist nicht zu Hause. Sie haben eine Mutter und die ist nicht zu Hause. Was haben sie? Sie haben einen Schlüssel um den Hals. Wenn sie von der Schule nach Hause kommen, müssen sie selber aufsperren. Sie müssen sich selber das Essen machen. Sie müssen selber die Hausaufgabe machen. Manche Kinder sagen, das ist ganz toll. Da kann ich machen, was ich will. Da habe ich keinen Vater und keine Mutter, die mich maßregeln. Ich kann machen, was ich will. Und so leben die Menschen heute. Wie Kinder ohne Vater. Sie machen, was sie wollen, aber letztlich sind sie nicht glücklich. Denn auch Schlüsselkinder sind nicht glücklich. Und die Bibel sagt in Jesaja 57, Vers 20, dass solche Menschen sind wie das ungestüme Meer. Einmal oben, einmal unten. Und da wird Unrat herausgeworfen. Es sind Menschen ohne Vater, Menschen ohne Gott. Du wirst mit Menschen zusammenkommen, die Gott ignorieren. So wie der reiche Kornbauer uns in Lukas 12 berichtet wird, der gearbeitet hat und noch expandiert hat und noch mehr Scheunen gebaut hat und immer mehr und mehr eingenommen hat. Und am Ende sagt Gott, du Narr, der Mensch lebt nicht deshalb, weil er so viele Güter hat. Morgen wirst du nicht mehr sein. Was hast du dann? Kannst du was mitnehmen? Hast du Gott kennengelernt in deinem Leben? Hast du ihn mit eingebaut? Nein, du hast ihn ignoriert. Die Bibel nennt ihn Narren. Dann triffst du Menschen, wenn du mit ihnen zusammenkommst, die genauso wie Hiob glauben, Kapitel 3, Hiob Kapitel 3, Vers 25. Hiob Kapitel 3, Vers 25. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Leute, die in diesem Gedanken leben, nur nichts verschreien, denn sonst könnte es ja Unheil geben. Das, was ich glaube, kommt. Und was ich mir vorstelle und einbilde, das passiert dann auch. Ihr Lieben, viele, viele Menschen, die wir so treffen, leben in ständiger Angst. Sie haben Angst, was kommen wird. Sie möchten gerne irgendwie die Zukunft wissen und aus lauter Angst gehen sie dann zum Spiritismus und zu Kartenlegen und zur Wahrsagerin, was auch immer sie tun. Sie sind arme Menschen. Gottesfurcht auf der einen Seite, Menschenfurcht auf der anderen Seite. Sprüche Kapitel 29, Vers 25. Und da heißt es, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Und du wirst Menschen erleben, wenn du hinkommst zu ihnen, wenn du mit ihnen zusammenkommst, die Angst haben vor den Menschen. Was werden die Leute sagen? Und die alles machen, was die anderen sagen, damit sie ihnen zu Gesichte stehen. All die Menschen müssen erfahren, dass es einen Gott im Himmel gibt. Dass es einen Gott gibt, der gut ist und der sie liebt. Und Gottesfurcht heißt also, sich auf Gott verlassen können. Ihn an die erste Stelle im persönlichen Leben stellen und wissen, dass er wirklich existiert. Ja, wieso weiß ich, dass es Gott gibt? Mich hat jemand einmal gefragt, Herr Fuchs, sagen Sie mir die Adresse Gottes und dann glaube ich. Dann habe ich ihm gesagt, welche Adresse möchten Sie denn? Gott hat 7 Adressen. Wie soll es auch anders sein? Tatsächlich hat Gott 7 Adressen. Warum können wir glauben, dass es einen Gott gibt? Erste Adresse, die Natur. Wenn wir in die Natur hineinschauen, sehen wir einen Gott der Freiheit, Ordnung und der Liebe. Und Ordnung kommt nicht von selber. Diese Ordnung in der Natur zeigt uns, dass es einen Schöpfer geben muss, einen Ordnungsgeber geben muss, denn Ordnung kommt nicht von selber. Die Natur ist ein wunderbarer Hinweis auf Gott, der uns in diese gewaltige Atmosphäre bringt, ob das jetzt Makrokosmos oder Mikrokosmos ist. Diese Naturgesetze, die uns deutlich machen, von selber kann das nicht entstanden sein. Die zweite Adresse Gottes ist die Prophetie, eine Vorhersage. Das kann man nicht. Niemand kann etwas vorhersagen. Aber in der Bibel haben wir viele Vorhersagen, viele Prophetien, die bei Jesus zum Beispiel eingetroffen sind. Den Geburtsort Jesu hat man 500 Jahre vorher vorhergesagt. Das ist nicht normal. Das kann sich keiner ausdenken. Das ist eine Adresse Gottes. Wenn du mehr wissen möchtest, sollten wir uns damit auseinandersetzen. Dann haben wir Jesus selber als eine Adresse Gottes. Er sagt, wer mich sieht, sieht Gott. Philippus wollte Gott kennenlernen, sagt er, ich bin schon so lange unter euch. Ich bin der sichtbare Gott unter euch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst das oder du sagst, Jesus war ein Spinner. Entweder hat er recht gehabt oder er war nicht richtig. Das muss man herausfinden. Da muss man sich damit auseinandersetzen. Aber ich muss euch sagen, ich habe das selber erlebt. Jesus ist tatsächlich die Offenbarung Gottes. Ich glaube also nicht an Religion, sondern ich glaube an Offenbarung. Die Natur ist eine Offenbarung Gottes. Die Prophetie ist eine Offenbarung Gottes. Jesus ist eine Offenbarung Gottes. Und die nächste Adresse ist das Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Ja, woher kommt denn das Gewissen? Das ist ja oft so unbequem. Passt uns überhaupt nicht, dass da die Stimme des Gewissens sagt, das ist nicht richtig, was du da machst. Ändere das. Es ist die Stimme Gottes in unserem Herzen. Es ist ein Hinweis, dass es Gott gibt, der einmal fragen wird, hast du nach bestem Wissen und Gewissen gelebt? Die nächste Adresse Gottes ist ein gläubiger Mensch, der ein Zeugnis ablegt und sagt, ich habe Gott erlebt in meinem Leben. Und das ist faszinierend. Hiob ist so ein Mann, der hat Gott dann erlebt. Wie, werden wir noch genauer kennenlernen. Und die letzte Adresse Gottes ist deine eigene Erfahrung. Du kannst selber sagen, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich dich erfahren. Ich nehme dich beim Wort, ich probiere es aus. Und du wirst sehen, es ist tatsächlich so. Existiert Gott? Ja. Du wirst aber auch Menschen treffen, die fromm sind, unter Anführungszeichen. Fromme Menschen, gläubige Menschen. Die sagen, ja, ich glaube schon an Gott. Aber begnüg dich nicht damit, dass sie nur an die Existenz Gottes glauben. Denn sie haben ein falsches Bild von Gott oft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sie ein bisschen tiefer fragen, wie hast du denn Gott erlebt? Wie ist denn Gott in deinem Leben? Denn jeder hat ein anderes Gottesbild. Die einen sind scheingläubig, Traditionalisten, sie halten fest zu Ostern, Weihnachten, da gehen wir in die Kirche, weil das so dazugehört. Aber wirklich Gott erlebt und erfahren haben sie ihn nicht. Das ist nur Theorie. Deshalb ist es wichtig, dass du zum zweiten Punkt kommst. Und der zweite Punkt ist der, gebet ihm die Ehre. Das heißt also, habe das richtige Gottesbild. Rede und zeige Gott, rede von Gott und zeige den Menschen, wie Gott wirklich ist. Begnügt euch also nicht einfach nur damit, dass Menschen an Gott glauben. Das machen Naturvölker auch. Leute, die also an alles Mögliche glauben. Die einen sagen halt zu Gott Manitou, die anderen sagen halt, was auch immer es da viele Gottesbilder gibt in den verschiedenen Religionen. Die einen sagen Allah dazu, aber das ist nicht der wirkliche Gott. Der biblische Gott ist ein anderer. Es ist nicht ein böser Gott, der donnert, wenn es blitzt und donnert und der schimpft. So hört das auch die Kinder. Ja, jetzt donnert, hörst du, der Herrgott schimpft. Du warst nicht brav. Oder es ist nicht ein Gott des Kismet, der uns in das Schicksal schmeißt, ob wir wollen oder nicht. Das sind alles falsche Gottesbilder. Die einen sehen in ihm einen Elefanten, die anderen, was auch immer es ist. Ihr Lieben, das ist nicht das, was wir glauben. Buddha, das ist ein Religionsgründer, der nennt sich Erleuchteter, das heißt der Buddha. Erleuchteter. Aber ich glaube an das Licht selber. Und das Licht ist Jesus. Er ist in diese Welt gekommen und hat gesagt, so ist Gott, Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn, der hat uns Gott gezeigt, wie Gott wirklich ist. Und jetzt geht es darum, dass du den Menschen Gott zeigst, wie er wirklich ist. Denn der Teufel ist auch religiös. Der Teufel glaubt auch an Gott. Es gibt keinen Teufel oder auch die Nachkommen oder die Kollegen oder Mitarbeiter Satans, die Dämonen, die glauben auch, dass es Gott gibt. Es gibt keinen Dämon oder keinen Teufel, der so dumm ist wie die Menschen, der sagt, es gibt keinen Gott. Er weiß, dass es Gott gibt. Und das siehst du auch bei Hiob. Er redet mit Gott. Du siehst das im Kapitel 1. Da kommt Satan zu Gott und redet mit ihm über Hiob. Jawohl, er glaubt an Gott, weil er kennt ihn, aber er ist nicht gläubig. Das heißt also, er hat ein völlig falsches Gottesbild. Ja, das merkt man, weil er sagt, der Herr Jesus sagt zum Satan, oder Gott sagt zum Satan, hast du Hiob gesehen? Und Satan sagt, der kann leicht an dich glauben, weil du gibst ihm ja alles. Der hat alles, du beschützt ihn, doch kann man leicht glauben. Merkt ihr, was er für ein Gottesbild hat? Wenn es dir gut geht, dann ist Gott für dich. Wenn du brav bist, dann kriegst du einen Segen. Wenn du nicht brav bist, geht's falsch. Kommt Gott nicht, kriegst Schwierigkeiten. Und ihr Lieben, das sind diese Gottesbilder, die wir oft aufgebaut haben. Wenn ich brav bin, dann scheint die Sonne. Wenn ich nicht brav bin, dann donnert's und kracht's. Und ihr Lieben, das ist ein völlig falsches Gottesbild. Die Bibel sagt, Gott lässt die Sonne scheinen über Gute und über Böse. Er lässt es regnen, Matthäus 5, über Gerechte und über Ungerechte. Das ist unser biblischer Gott. Und ihr Lieben, das hat der Satan auch ein völlig falsches Gottesbild. Er hat gesagt, Hiob, der glaubt, leicht kann man leicht glauben, wenn es einem gut geht. Nimm ihm was weg und er sagt dir ab. Ja, und Gott sagt nein. So ist es nicht. Er kannte Hiob besser als Satan. Und er hat ihm es erlaubt, ihm etwas wegzunehmen. Und er hat ihm einiges weggenommen. Und am Ende kommt dieses Sprichwort, diese Hiobsbotschaft, eine Botschaft nach der anderen. Die Familie, das Haus, alles Mögliche ist zerbrochen. Und am Ende sagt der Hiob, Vers 21 im ersten Kapitel, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, es geht sogar an ihn selber. Und er sagt dann im Kapitel 2, Vers 10, haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir nicht auch das Böse annehmen? Klingt sehr gut. Aber auch Hiob hatte ein falsches Gottesbild. Denn nachdem es länger so dahingegangen ist, fängt er an, mit Gott zu hadern. Fängt Hiob an, mit Gott zu diskutieren. Er verstand Gott nicht mehr. Und er glaubt, Gott ist ungerecht. Du findest das zum Beispiel im Kapitel 19, schon ab Vers 6 und 7. Hiob, Kapitel 19. Da sagt er, so merke doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit einem Jagdnetz umgeben hat. Gewalt tut er mir an. Also er versteht Gott nicht. Er sagt in Vers 11, Gott ist zornig über mich. Sein Zorn ist über mich entbrannt und er achtet mich als seinen Feind. Also Hiob hat auch geglaubt, wenn ich brav bin, dann geht alles gut. Und ihr Lieben, das ist ein völlig falsches Gottesbild. Auch seine Freunde, die vermeintlichen Freunde, fangen an, mit ihm zu diskutieren und zu reden und zu sagen, du musst irgendein Sünder gewesen sein, denn Leid, Krankheit und all das Problem, was auf dich zukommt, Katastrophen, das sind Gerichte Gottes, weil du gesündigt hast. Das findest du zum Beispiel in Hiob 22, Kapitel 22 im Hiob. Und hier Vers 4. Meinst du, er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen? Sagt hier Eliphas. Ist deine Bosheit nicht so groß, dass deine Missetat nicht ohne Ende ist? Irgendwie muss Gott dich ja bestrafen, weil das gibt's ja nicht, dass du so viel Leid erlebst, wo du so brav bist. Das ist das falsche Gottesbild, das immer wieder die Leute haben, mit denen wir zusammenkommen. Wenn du brav bist, dann kriegst du Segen, wenn du nicht brav bist, dann kriegst du Probleme mit Gott. Und das ist falsch, ihr Lieben. Hiob versteht die Welt nicht mehr. Seine Freunde machen ihm noch mehr Druck und sagen ihm, du bist nicht korrekt, du musst irgendeine Sünde getan haben. Und diese Gottesbilder findest du in allen Religionen. Ja, leider sogar im Christentum. Leider sogar im Christentum. Da hört man, ich denke da an eine Familie, da ist ein katholischer Mann, eine Siebenten-Tags-Adventistin geheiratet. Und im katholischen Dorf waren sie alle enttäuscht, dass er eine Sektiererin geheiratet hat. Nach Jahren, sie haben kein Kind bekommen, geht das Gespräch in der Runde, in der katholischen, in dem Gebiet, Die beiden kriegen deshalb kein Kind, weil sie bei einer Sekte ist. Gott bestraft sie. Boah, ja, genau das kommt immer wieder vor. In allen, auch christlichen Gedanken. Wenn du leidest, dann musst du irgendwas büßen. Du musst etwas abbüßen. Ja, ihr Lieben, das ist ein völlig falsches Gottesbild. Der Hiob hat es gehabt, die Freunde des Hiobs haben es gehabt und er selber sagt, ich habe keine Sünde gemacht. Und dann zählt er in Hiob 31 seine ganzen guten Taten auf, was er alles gemacht hat. Und im Kapitel 27 spricht er von seiner eigenen Gerechtigkeit. In Kapitel 27 sagt er das, Vers 2 und Vers 6. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert. Ich habe Recht. Vers 6. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Also er steht so selbstgerecht da und sagt, lieber Gott, warum? Was habe ich denn getan? Und ihr werdet mit solchen Menschen zusammenkommen. Vielleicht bist du selber so einer. Ich denke da an meinen Vater zurück. Mein Vater, er hat auch so ein Motto gehabt. Er war ein gläubiger Mann und hat gesagt, wenn ich gesund lebe, wenn ich Gesundes esse, dann werde ich nicht krank. Und er hat sich ernährt, nicht nur vollwertig, er war dann nicht nur Veganer, er war dann Fruktarier. Er hat nur mehr Früchte gegessen, er hat nichts mehr gekocht, er hat nur mehr Pflanzen gegessen. Und dann werde ich nicht krank, sagt er. Weil Gott segnet mich, wenn ich brav bin. Ja? Und dann hat er Krebs bekommen. Und dann ist ihm seine ganze Religion zusammengebrochen. Und ihr Lieben, wie oft kann es passieren, dass wir auch in unserer Selbstgerechtigkeit vor Gott stehen? Und ich erlebe es immer wieder in der Seelsorge. Da gibt es Leute, die verstehen die Welt nicht mehr. Sie halten alle Gebote Gottes. Sie geben den Zehnten von ihrem Einkommen. Und dann kriegen sie Krebs. Ja, wieso? Was habe ich denn falsch gemacht? Das ist ein völlig falsches Gottesbild. Natürlich steht in der Bibel drinnen, wenn du Gottes Wort hältst und die Gebote hältst, dann wirst du Segen erleben, wenn nicht, dann wirst du Fluch erleben. Das ja, aber das ist kein Gesetz in dem Sinne, dass ich nie und nimmer Probleme bekommen werde. Es kann auch sein, dass ich trotzdem ganz treu lebe und in Probleme komme und das zeigt uns der Hiob hier. Hiob hat ein völlig falsches Gottesbild. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir, wenn wir mit Leuten zusammenkommen, dass wir nicht nur über Gottes Existenz reden, sondern auch über sein Wesen, dass er ein Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe ist. Nun kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt heißt, die Stunde des Gerichtes ist gekommen. Wir verkündigen dieses Wort nicht gerne, weil das Wort Gericht, ja, mit dem können wir nicht viel anfangen. Das Gericht, das ist ja ein böses Wort. Und wenn Gott richtet, dann heißt das, Gott ist ein böser Gott. Und das passt ja wieder nicht zu dem Bild, dass wir sagen, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber denk daran, dass er auch ein Gott der Ordnung ist und auch der Freiheit. Ich möchte heute uns ein bisschen hineinführen in die Thematik des Gerichtes. Wenn hier heißt in der Botschaft, die Stunde des Gerichtes ist gekommen, wann war das? Was meint die Bibel damit? Und dann heißt es sofort, und das sind brave Adventisten, die sagen, die Stunde des Gerichtes ist 1844 gekommen. Jawohl, bin ich voll dafür, aber das ist nicht die ganze Breite des Gerichtes. Das erfasst nicht die ganze Breite des Gerichtes. Und das Wort Gericht im Griechischen heißt Krisis, ist nichts Negatives, sondern etwas Positives. Ich möchte euch, wie soll es auch anders sein, 7 positive Aspekte des Gerichtes ein bisschen vor Augen stellen. Denn der Hiob, er glaubte, dass er unter Gericht Gottes stand. Hiob Kapitel 10, Vers 1 und 2 zum Beispiel. Hiob Kapitel 10, Vers 1 und 2. Und da sagt er, mich ekelt mein Leben an, ich will meiner Klage freien Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele und zu Gott sagen, verdamme mich nicht, lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Er hat geglaubt, dass das, was er da erlebt, ein Gericht Gottes ist. Und das ist ein falsches Bild. Warum? Weil wir ein biblisches Bild vom Gericht haben müssen. Erstens, wann ist das Gericht gekommen? Johannes Kapitel 3, Vers 19. Die Bibel sagt uns, dass das Gericht begonnen hat mit dem Kommen Jesu in diese Welt. Ist das was Positives oder Negatives? Natürlich was Positives. Gott kommt und wird Mensch in unsere leidvolle Welt hinein. Er wird in diese krisengeschüttelte Welt als Erlöser hineingestellt, als Licht in die Finsternis. Das nennt die Bibel Krisis, Gericht. Und das ist tatsächlich so, denn durch Jesus kam jetzt eine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, Licht oder Finsternis. Und das ist die Krise, in die die Menschen kommen. Besonders die Juden sind da hineingekommen. In diese Krisis nehmen wir Jesus an oder nehmen wir ihn nicht an. Und leider heißt es in Johannes 1, das Licht kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ich hoffe, dass wir es ergreifen und im Gericht etwas Positives sehen. Zweitens, das Gericht ist gekommen. Wann ist das Gericht gekommen? Matthäus Kapitel 12, Vers 18. Da heißt es in meiner Bibel, Matthäus Kapitel 12, Vers 18, dass Jesus verkündigt. Was verkündigt er? Matthäus Kapitel 12, Vers 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem ich wohlgefallen habe, ich will meinen Geist auf ihn legen, dass er soll den Heiden das Gericht verkündigen. Wörtlich steht auch da, den Heiden das Recht verkündigen. Ist Gericht was Positives? Ja, es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Jesus verkündigte den Heiden nicht, Gott ist ein strafender Gott, sondern Gott ist ein liebender Gott, der euch zur Umkehr führt. Er hat ihnen Heilung geschenkt, er hat ihnen Gesundheit geschenkt, er ist der Heiland der Welt geworden. Das ist ja was Positives. Da kommt natürlich der Mensch in die Krise, besonders die Heiden, sich zu entscheiden zwischen für Jesus oder gegen Jesus. Das Gericht ist gekommen. Drittens, wann ist das Gericht gekommen? Nicht nur durch das Kommen Jesu und durch die Predigt Jesu, sondern auch, Johannes Kapitel 12, Vers 31, durch den Tod Jesu. Johannes Kapitel 12, Vers 31, da sagt er, jetzt geht das Gericht über die Welt. Und zwar wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und wenn ich erhöht werde von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Und was meint er damit, Vers 33? Das sagte er, welchen Todes er sterben wird. Der Tod Jesu ist das Gericht, da ist das Gericht Gottes gekommen. Und zwar über Satan und über den Fürsten dieser Welt. Ihr Lieben, das ist doch was Positives. Das Gericht Gottes am Kreuz. Jesus hat das Gericht auf sich genommen. Er hat die Verurteilung, die Sünde bezahlt und für uns an unserer Stelle bezahlt. Das ist doch was Positives. Durch Satan, der hat jetzt keine Macht mehr. Er kam in die Krise, in die Krisis, in das Gericht. Viertens, durch Jesu Auferstehung und Himmelfahrt kam der Heilige Geist in diese Welt. Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 16 und hier ab Vers 8, Johannes Kapitel 16 ab Vers 8, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet. Worüber? Über die Sünde, über die Gerechtigkeit, Achtung, und über die Krise, über das Gericht. Und dann erklärt das, was das Gericht meint, nämlich Vers 11, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ist das was Positives, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet dafür, dass wir frei sind, dass Satan keine Macht mehr hat? Das ist doch was Positives. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir überwinden können. Und jetzt kommt unser Fleisch in die Krise, denn der Geist ist stärker als das Fleisch, sagt die Bibel ganz klar und deutlich. Und wir können durch den Geist die Sünden des Fleisches überwinden, Galater Kapitel 5. Also, das ist was Positives. Und jetzt kommt der fünfte positive Aspekt, nämlich 1844. Die Bibel sagt, dass Jesus jetzt im Himmel Gericht hält. Und dass dieses Gericht im himmlischen Heiligtum eine positive Sache ist. Wisst ihr, wie die Bibel das Gericht jetzt im Himmel nennt? Das sogenannte Vorwiederkunftsgericht? Und hier sagt es Offenbarung 19, Vers 7, er nennt dieses Gericht Hochzeit des Lammes. Offenbarung Kapitel 19, lasst uns freuen, Vers 7, und fröhlich sein, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereitet. Jetzt bekommt Jesus Reich und Macht, Daniel Kapitel 7. Ihm werden Gläubige zugesprochen, zugeschrieben. Und das ist die Macht des Königs. Er heiratet sozusagen seine Gemeinde, er wird mit ihr verheiratet. Und das ist doch was Positives. Jetzt ist im Himmel Hochzeit. Das ist Krisis, Gericht. Das heißt also, jetzt kommt das Haus Gottes in die Krisis. 1. Petrus 4, Vers 17. Denn das Gericht beginnt am Hause Gottes. Aber es ist ein fürsprechendes, befreiendes Erlebnis. Nun, ist gekommen. Noch sechstens, Offenbarung Kapitel 3, Vers 19. Die Bibel sagt uns, dass Gott, der die Liebe ist, auch manches Mal züchtigen muss. Und wir haben oft das Problem, dass wir die Zucht mit der Liebe nicht verbinden können. Freiheit, Ordnung und Liebe. Und wir denken jetzt ganz besonders an das, was er in Offenbarung 3 sagt. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Es ist also Akt der Liebe, wenn Gott uns in die Krise führt, in die Krisis führt. Und manches Mal finden wir eben auch, dass zum Beispiel Leid, Krankheit in unserem Leben, ja, da ist. Und wir fragen uns oft, warum? Und diese Frage dürfen wir uns nicht stellen. Hiob darf sie nicht stellen. Er hat sie gestellt. Warum, warum, warum? Er kriegt keine Antwort. Du kannst höchstens fragen, Herr, was lerne ich daraus? Was willst du mir lernen? Und Hiob musste etwas lernen. Und er hat es auch dann gelernt durch seine Situation. Und ich denke, eines müssen wir wissen. Wenn Gott etwas zulässt in unserem Leben, dann ist es Liebe. Wenn Gott etwas zulässt, dann lässt er es nur zu, was wir ertragen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Dann mit Grenzen, wo er Satan Grenzen setzt, denn er hat auch dem Hiob Grenzen gesetzt, dem Satan, und gesagt, du darfst nicht alles machen. Dann hat alles seinen Sinn. Römer 5 sagt uns, im Vers 5, 3 bis 5, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wir wissen, dass er uns lieb hat. Das ist der sechste Aspekt des positiven Gerichtes. Und dann kommt der siebte, nämlich das jüngste Gericht. Das ist noch nicht gekommen, das wird noch kommen. Und das ist die Wiederkunft Jesu. Und die Bibel sagt uns in Hebräer Kapitel 9, Vers 28, dass das was Positives ist. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er wozu? Hebräer und hier Kapitel 9, Vers 28. So ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er wiederkommen, um denen zum Heil zu dienen. Das heißt also, seine Wiederkunft ist Heilung, gehört zu der Wiederherstellung dazu. Das Kreuz ist nur eine Seite, aber sein Kommen eine andere Seite. Und er führt für immer zum Glücklichsein. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz wird mehr sein, sagt die Bibel in Offenbarung 21, Vers 4. Deshalb meine Bitte, führt immer zu Jesus. Er ist das Gericht im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das wissen wir und verstehen wir erst recht. Denn der Weg ist der erste Engel, die Wahrheit der zweite Engel und das Leben der dritte Engel. Wir werden also Menschen in ihren Problemen, Krisen, mit ihrem Leid begegnen. Und es ist wichtig, dass wir das Positive aufzeigen und den Sinn des Leides darin suchen, dass wir Gott fragen, was willst du mir da sagen? Der Hiob hat es auch noch nicht herausgefunden. Er hat immer nur nach Frage gedacht, warum, 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 warum? Und das hat nichts gebracht. Jetzt begegnet er aber etwas anderem. Und das hat ihm geholfen. Die Freunde von Hiob, die unter Anführungszeichen gestellt werden, waren falsche Freunde. Sie haben eigentlich nur Essig auf seine Wunden gegossen und Öl in seine Feuer gegossen. Und da kam plötzlich ein anderer. Da kam plötzlich ein anderer, nämlich Hiob 32, ein junger Mann, der Elihu. Hiob 32 kommt ein junger Mann in sein Leben herein, der zuerst einmal still war. Er hat gesagt, ich lasse zuerst einmal die Alten reden, weil die Alten sind weiser als ich. Aber es hat sich gezeigt, dass die Weisheit nicht unbedingt mit Alter zusammenhängen muss. Denn die drei Freunde waren nicht weise. Er war ein junger Mann, er hatte die Alten reden lassen. Vers 7 sagt das, ich dachte, lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber er war zum Unterschied zu den anderen, ein geistlicher Mensch. Er war ein geistlich gesinnter Mensch. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. Kapitel 33, Vers 4 sagt es deutlich. Und er zeigt hier dem Hiob, dass Gott sich nicht ändert. Dass Gott sich nicht wandelt. Er ist nicht einmal gut und einmal böse. Die Bibel sagt, er ist die Liebe. Und wenn er die Liebe ist, dann kommt von ihm nur Liebe und nichts anderes. Und er führt uns hin zu Jakobus 1, Vers 16 und 17, wo bestätigt wird, dass sich Gott nicht wandelt. Er ändert sich nicht. Auch wenn du jetzt etwas Negatives erlebst, dann ist das ein Akt der Liebe, wenn Gott es zulässt. Wenn Gott es nicht zulässt oder zulassen will, dann verhindert er es ja. Und so führt Elihu dem Hiob dazu, das rechte Gottesbild zu erkennen. Und ganz besonders begegnet Gott ihm in seinem Leid. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Nun begegnet Hiob dem Schöpfer. Wir sind jetzt bei der ersten Engelsbotschaft im letzten Teil. Betet den Schöpfer an. Den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. Der Schöpfer begegnet dem Hiob im Kapitel 38 und die folgenden Kapitel, kannst du das dann nachlesen. Da sagt Gott, mein lieber Hiob, warst du dabei, als ich die Erde gegründet habe? Hast du gesehen, wie ich den Mond und die Sterne gemacht habe, wie ich dem Meer die Grenzen gesetzt habe? Er ist der Allmächtige, der Himmel und Erde durch sein Wort geschaffen hat. Und das war alles gut, was er gemacht hat. Die Bibel sagt, es war sehr gut. Als Hiob nun den Schöpfer erlebte und die Natur gesehen hat, und die Größe des Schöpfers in der Natur, dann fängt er an, still zu werden. Und meine Bitte an uns ist die, gehen wir doch hinaus am Abend und betrachten wir den Sternenhimmel. Und fangen wir an, einmal die Größe Gottes darin zu sehen, diese Weiten des Universums, das alles zu erkennen, das er geschaffen hat. Ihr Lieben, wenn du zweifelst, wenn du Probleme hast, geh in die Natur, schau dir die Wunder der Natur an, betrachte sie. Es ist wirklich etwas, was uns zum Schweigen bringt und uns zu Gott führt. Er kann Probleme lösen. Er kann alles. Er ist allmächtig, der allmächtige Schöpfer. Es ist alles sinnvoll, diese Ordnungen, die er geschaffen hat. Die Wissenschaft denkt nur die Gedanken Gottes nach und erkennt, dass das alles einen Sinn hat. Auch wenn wir manches Mal noch keinen Sinn darin finden, zum Beispiel den Blinddarm, da wissen wir bis heute noch nicht, was der wirkliche Sinn dieses kleinen Wurms ist. Aber es hat seinen Sinn. Wir werden es auch noch herausfinden und am Ende sagen, Gott, du bist groß und gewaltig. An einem WC habe ich einmal einen Spruch gelesen, in einem Privathaus, da stand drauf, sage nicht zu Gott, ich habe ein großes Problem, sondern sage zum Problem, ich habe einen großen Gott. Das ist es. Und das war gut, dass es am WC hängt, weil da schaust du mindestens einmal am Tag hin, wenn nicht öfter. Denk daran. Sage nicht zu Gott, ich habe ein großes Problem, denn für Gott gibt es keine Probleme. Der macht so und alles ist erledigt. Sage zum Problem, ich habe einen großen Gott. Hiob wird still. Hiob Kapitel 40, nachdem der Schöpfer ihm begegnet als Schöpfer, sagt Hiob im Kapitel 40, er macht hier deutlich, Vers 1 bis 5, dass er seine Hand auf den Mund legt. Siehe, ich bin zu gering, Vers 4. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal will ich es nicht mehr wieder so tun. Er hat erkannt, dass Gott in seiner Allmacht viel größer ist als er. Und er braucht sich nicht aufregen, um warum mit Gott diskutieren, sondern alles hat seinen Sinn. Auch Leid hat seinen Sinn. Die Natur zeigt uns das. Und wenn wir mit Menschen zusammenkommen in ihrem Leid, dann weinen wir doch mit ihnen. Und wir werden jetzt keine Antwort finden auf viele Fragen. Aber eines sollten wir: sie hinführen zum Schöpfer, der Himmel und Erde mit einem Wort gemacht hat. Und so ermutigt uns die Bibel und auch der Paulus: seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes an euch. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16 bis 18. Sagt Dank Gott für alles und alle Zeit, denn alles dient den Glaubenden zum Besten. So lasst uns mit den Menschen weinen und mit ihnen traurig sein und sie in diesem Leid trösten, in dem Sinne, wie es dieses Gedicht von den Spuren im Sand erklärt. Da hat jemand einen Traum gehabt und er sieht zwei Spuren im Sand. Das eine war die Spur Gottes und das andere war seine Spur. Und dann, gerade in der Zeit des Leides und des Problems, sah er nur eine Spur. Und dann sagte er: lieber Gott, warum hast du mich da verlassen? Und das passiert immer wieder, dass man Gott fragt: warum lässt du mich alleine in dieser Zeit? Und dann sagt Gott: ich habe dich nicht verlassen. Diese eine Spur ist meine Spur. Ich habe dich getragen in dieser Zeit. Und das dürfen wir erleben, dass es einen Gott gibt, der uns trägt, auch durch das Leid hinein, und dass er letztlich einen Heilungsprozess in Gang setzt, wenn wir ihn als den Schöpfer Himmels und der Erde anbeten. In der Anbetung des allmächtigen Schöpfers liegt das Geheimnis einer Veränderung und der Heilung. Hier wird der Glaube zur Erfahrung und wir erleben diese wunderbare Bekehrung in der Anbetung. Ich habe dafür ein eigenes Seminar, das werden wir sicher auch einmal aufnehmen, die 7 Schritte der Anbetung in Bezug auf das Vaterunser. Hiob erkennt seine wahre Situation und jetzt erlebt er Gott von einer anderen Seite. Hiob Kapitel 42 sagt er, dass er Gott vorher nur theoretisch gekannt hat. Aber jetzt hat er ihn erlebt. Er sagt das selber und sagt: ich hatte von dir nur vom Hörensagen, Kapitel 42, Vers 5, gehört. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob erkennt seine Situation, er hat durch diese Krise etwas gelernt, nämlich Gott erlebt, Gott erfahren in seiner Problematik. Und darum muss man dankbar sein, dass es manches Mal auch Not gibt, denn in der Not fängt der Mensch an zu beten. In der Not lernt der Mensch etwas. Und Gott hat dem Hiob etwas gelernt. Er hat aus seiner Erfahrung, aus seiner Leiterfahrung gelernt, Buße getan und ist umgekehrt. Und nun verurteilt Gott die falsche Sicht der Freunde, die falschen Gottesbilder, die da vermittelt worden sind, und hat gesagt, sie sollen Buße tun und sollen Opfer bringen, Vers 7 und 8. Und der Hiob sollte für sie Fürbitte einlegen. Das ist auch ein Akt des Heilens und des Gesundwerdens. Hiob hatte angefangen, für seine Freunde Fürbitte einzulegen. Wer anfängt, für seine Feinde zu beten und für sie Bitte, Fürbitte einzulegen, wird selber gesund. Das ist ein Geheimnis, das sehr wichtig ist, das wir verstehen lernen. Gott hat es dem Hiob gesagt, er soll für seine Feinde beten, Vers 8, und Fürbitte tun. Und er hat das auch gemacht. Und durch diese Fürbitte, Vers 10, wandte der Herr das Geschick des Hiobs. Fangen wir an, auch wenn wir zum Beispiel Krankheit, Leid, Probleme als Feinde sehen, sie nicht als Feinde zu sehen, sondern für sie zu bitten und zu beten und sagen, lieber Gott, was willst du mir damit sagen? Und so konnte Gott das Schicksal des Hiobs wenden und ihm wieder alles geben und noch viel, viel mehr. Vers 10, und Gott gab dem Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Er hatte dann noch seine Kinder und Kindeskinder bis in die vierte Generation erlebt und ist reich, gesegnet, lebenssatt dann gestorben. Und ich denke, mit dieser Geschichte von Hiob können wir doch viel anfangen. Wir kommen mit Menschen zusammen, die in ihrem Leid mit Gott hadern, Probleme haben. Vielleicht haben wir selber das schon durcherlebt. Und wie Hiob durchgedrungen und Gott erlebt in unseren persönlichen negativen Krisen, Krisis, Gerichten, die wir erlebt haben. Und so können wir den Menschen eine Hilfe sein und die erste Engelsbotschaft ihnen verkündigen. Es gibt einen Gott. Hab das richtige Gottesbild. Und sieh das Gericht als positiv an in deinem Leben, denn es geht darum, dass Jesus in dieses Leid kommt. Jesus ist der, der heilt, der Leid heilt. Jesus ist der, der befreit. Jesus ist der, der für uns stirbt und stellvertretend am Kreuz leidet. Jesus ist der, der jetzt im Himmel für uns Fürsprache einlegt und wiederkommt uns zum Heil. So finde ich mich in Hiob wieder und bin dankbar, dass ich weiß, was ich zu verkündigen habe, nämlich die Botschaft des ersten Engels. Und in Jakob, mit dem Gedanken möchte ich abschließen, Jakobus Kapitel 5, wird der Mensch aufgefordert, an Hiob zu denken. Jakobus vor der Offenbarung, das letzte, vorletzte Buch der Bibel, im Kapitel 5, Vers 10 und 11, werden wir ermutigt. Siehe, wir preisen selig und die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gelesen, wie es der Herr hinausgeführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vergessen wir das nie, egal wie tief wir im Leid sind. Der Herr ist ein Erbarmer und er ist barmherzig. Und im Psalm 23 sagt er, und wenn es noch so tief durchs finstere Todestal durchgeht, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Lasst uns diese Botschaft den Menschen verkündigen und ihnen das Heil bringen. Amen. Lasst uns noch beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich offenbart hast. In der Bibel, in Jesus Christus, in der Natur und auch in unserem eigenen Leben. Vielleicht auch durch Schwierigkeiten und Probleme. Offenbarst dich du als unser starker Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nur durch sein Wort. Der allmächtig ist und wir vertrauen dir. Und in dieser Allmacht wollen wir leben und erleben, dass du auch Heil schenkst. Und so segne uns persönlich und wenn wir mit Menschen zusammenkommen, dass wir diese Botschaft verkündigen. Im Namen Jesu. Amen.